Heute zu Gast im Corporate Influencer Podcast Lilith Becker vom Yeet Content Netzwerk.
Für viele Corporate Influencers natürlich oder auch für das Unternehmen ist interessant, dass Menschen ja über ihre Arbeit erzählen, mit eigener Motivation und dafür das Image dieser Firma dann auch prägen und in dem Fall der Kirche.
Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner.
Ja, und da sind wir wieder in einer besonderen Episode. Es ist die 80. Episode des Corporate Influencer Podcasts. Mein Name ist Winfried Ebner und ich freue mich, dass ich heute Lilith Becker hier habe. Hallo Lilith.
Hallo Winnie, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Herzlichen Dank, dass du dieser Einladung gefolgt bist. Lilith ist die Leiterin vom Yeet Content Netzwerk. Das ist ein evangelisches Netzwerk von Content Creatern und sie hat es mit aufgebaut. Und wenn man dich beschreiben sollte, Lilith, wie würdest du dich beschreiben?
Mich selbst, in meinem Job oder mich persönlich?
Dich persönlich, so fangen wir an.
Okay, dann fange ich vielleicht an. Vielleicht stehe ich auch noch unter dem Eindruck des Posts, den ich von dir heute Morgen gesehen habe. Ich bin Mama von 2 Kindern. Die sind jetzt 11 und 13. Ja. Das ist sehr aufregend für mich. Vor allem auch in der Corona-Zeit war es das, weil ja Arbeit und Kinder zusammengefallen sind. Und vor allem der Aufbau des Netzwerks ist komplett in die Corona-Zeit gefallen. Deswegen ist es vielleicht auch wichtig, das zu erwähnen. Also 2020 im Februar sind wir gestartet mit dem Content-Netzwerk. Ich bin 41 Jahre alt und ich wohne in Langen im schönen Hessen. Langen ist total interessant. Nein, ist so eine Durchgangsstadt. Aber was hier gibt, ist Paul-Ehrlich-Institut für Impfstoffforschung. Auch interessant für die Corona-Zeit. Ja. Und hier gibt's noch die Deutsche Flugsicherung. Die erinnern sich manche vielleicht, Eyjafjallajökull ist mal ausgebrochen und dann wird aus Langen berichtet. Also ich wohne in einem ganz wichtigen Ort auch noch dazu.
Und das Schöne ist ja, du als Leiterin des Yeet-Netzwerks hast quasi deine Community in ganz Deutschland. Oder sag mal zwei Sätze über das Yeet-Content-Netzwerk, weil es nicht alle kennen.
Also ich arbeite im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik. Das ist das Medienhaus der EKD, wenn man es verkürzt sagen möchte. Also ein Werk der EKD, das sitzt in Frankfurt am Main. Und das Yeet-Netzwerk haben wir eben 2020 gegründet und es gab schon 2010, 2012, irgendwann hat die EKD gesagt, wir brauchen irgendwas mit Social Media. Ja. Und da wir ja das Medienhaus der EKD sind, liegen all diese Produkte natürlich bei uns. Also das wird dann gleich unter Medien verbucht. Ne? Also Social Media sind gleich Medien, so wie Zeitungen und Radio und Fernsehen. So war das zumindest mal gedacht. Also so YouTube zum Beispiel auch. Es gab dann zuerst einen YouTube-Kanal, der hieß Jana glaubt. Und dann haben sie ziemlich schnell gemerkt, okay, eine Person, die für die gesamte evangelische Kirche spricht, ist sehr schwierig, weil es so viele Denominationen gibt und verschiedene Strömungen und Menschen, die verschiedene Frömmigkeiten haben. Und deswegen reichte das dann nicht. Und dann haben sie 2019 angefangen zu überlegen, was man tun könnte. Es gab dann auch Kritik eben an dieser einen Person, die da für alle stehen sollte. Funktioniert ja auch nicht, ne? Ja. Die Zeit der einen Person, die für alle stehen, ist noch nicht ganz vorbei, Donald Trump oder so. Aber doch, eigentlich, ich glaube, sie ist vorbei. Und dann sind wir losgezogen, haben Leute gesucht, die wir unterstützen könnten. Dann sollten wir eigentlich sowas werden wie Funk. Also die Idee war dann, also die Öffentlich-Rechtlichen haben so ein jugendliches Netzwerk, also es ist auch für junge Leute, junge Zielgruppen erschließen mit Social-Media-Formaten. Und das war auch unser Auftrag. Und wir sind zu 5 zusammengewürfelt worden und dann haben wir super schnell gemerkt, das ist völlig unmöglich. Also weil die Öffentlich-Rechtlichen stecken halt 50 Millionen Euro im Jahr rein und wir sehr viel weniger. Im Großen und Ganzen unsere Personalkosten. Und die Leute, die wir im Netzwerk haben, sind ja auch gar keine Journalistinnen, sondern das sind Pfarrerinnen, Theologen, Diakone, Religionspädagogen. Also wir haben jemanden, der an der Uni arbeitet. Wir haben eine Theologiestudentin, ne, so. Also, und die haben wir dann zusammengewürfelt und daraus haben wir dann angefangen, ein Netzwerk zu machen.
Sehr cool. Jetzt hast du gerade gesagt, EKD, lass unsere Hörerinnen noch wissen, was es heißt. Und dann können wir auch übergehen auf das Thema Hashtag, weil das hat man im Vorgespräch.
Evangelische Kirche in Deutschland. Ja, der wunderbar. Zusammenschluss aller 20 Landeskirchen. 20 sind es nämlich.
Ja, herzlichen Dank. Und jetzt hast du noch gesagt, willst du was über Hashtags teilen? Weil Instagram hat es ja auch geschafft. Wie?
Ja, genau. Also du hast vorhin zu mir gesagt, hast du drei Hashtags für dich? Und dann war dieses Hashtag-Game, ich weiß nicht, mich hat es ja schon immer genervt, wenn das in der Corona-Zeit, wo immer gesagt haben, sagt mal drei Hashtags über euch und schreibt die in die, ne, in diese Chatleiste, habe ich mal gedacht, oh Gott, was schreibe ich denn da rein?
Ja.
Und gestern habe ich gelesen, habe ich mich fast richtig, also war so eine Erleichterung für mich, endlich nicht mehr diesen Performance-Druck zu haben. Instagram schafft ihr jetzt eigentlich ab. Also die haben überhaupt keine Bedeutung mehr. Man soll halt seinen Text ordentlich verpacken und dann kann man auch noch drei Hashtags ranmachen. Aber man kann keinen Hashtags mehr folgen auf Instagram. Yay, klatsch ein.
So, ja, für mich als alten Eventler und also Content Creator fand es immer gut, zum Beispiel bei Events auf Twitter, damals ist Twitter, kennst du noch? Ja, also das gute Twitter, da nach Hashtags zu suchen, dann nicht nur über Personen an Themen zu kommen, sondern auch über Themen quasi oder bestimmte Hashtags mir Themenräume erschließen zu können. Von daher fand ich es immer gut. Auf LinkedIn, das ist eine der Hauptplattformen beim Thema Corporate Influencer oder im Podcast, gab es auch das Gerücht, ob die jetzt kurz abgeschaltet werden oder die Suchfunktion aufgegeben wird. Man merkt, dass es immer weiter weggeht. Wenn wir jetzt zu TikTok gehen, wissen wir, da wird behauptet oder der Algorithmus geht sehr stark auf den Inhalt und versucht, den Inhalt zu verstehen und dann quasi über die, was gefällt mir und die, also die quasi die Vorlieben der Menschen, den Feed zu bestimmen. Da wird man wirklich, wir haben wirklich nicht eine Revolution, aber eine ganz starke Evolution, weil du hast schon recht, die Dominante Hashtags und welche man verwenden muss. Ich weiß noch, aus dem Unternehmenskontext haben wir teilweise Hashtags versandt und du musst den und den nehmen, das ist, glaube ich, vorbei.
Ja, obwohl ich meine, es gab auch die Verschlagwortung lange und die gibt's ja auch immer noch, ne? Fangen wir mal an der Uni an, da ist es schon extrem wichtig und das, so ist das ja auch entstanden. Der Hashtag ist tot, es lebe der Hashtag wahrscheinlich mit der, so in Varianten immer wieder auftauchen und ich vermute, dass das auch was hat. Also ich lege mich so ungerne fest. Was ich am schlechtesten konnte als Journalistin war tatsächlich Kommentare schreiben.
Okay.
Weil ich das nicht gerne habe, mich festzulegen. Ich kann irgendwie immer so viel verstehen und möglicherweise hilft mir das jetzt auch in meinem Job, Leute zusammenzuhalten, die sehr unterschiedlich sind.
Stimmt. Also wir haben uns ja das erste Mal gesprochen in Köln auf der Zukunft Personal Europe. Da hast du einen Vortrag gehalten mit im Corporate Influencer Club, was uns sehr gefreut hat, weil es wirklich nochmal eine neue Perspektive gemacht hat. Wie bist du denn auf das Thema Corporate Influencer, wie bist du darauf gestoßen?
Ich glaube, dass es beim Hessischen Rundfunk eine Veranstaltung gab zu Corporate Influencern, auf der du auch warst.
Ja.
Mit Nina Mühlens zusammen.
Hier ein Shoutout an die Nina von Digital School Story. Die hat uns dann zusammengebracht in Frankfurt beim Hessischen Rundfunk, wo es darum ging, dass auch Medienvertreter, Journalistinnen Influencer sein können. Und vielleicht auch sein müssen, wenn es darum geht, gegen Fake News und andere Themen zu kämpfen.
Ja. Genau, und es war so eine Veranstaltung, wo es auch vor allem um LinkedIn ging. Also es ging der Hessische Rundfunk hat ja auch so ein LinkedIn-Netzwerk aufgebaut und das war das Thema. Und da habe ich das erste Mal kapiert, dass das möglicherweise viel näher an dem ist, was wir machen, als dieses, was Funk macht mit dem öffentlich-rechtlichen Netzwerk. Also weil wir stehen da ja so ein bisschen zwischen den Stühlen. Als Auftrag hatten wir ja das.
Okay.
Professionelle Formate. Und ganz schnell haben wir gemerkt, lauter Ehrenamtliche, die nebenbei auf Social Media sind, die produzieren nicht in Serie 3 bis 4 Mal die Woche, sondern ne,
die haben quasi sich da so schon. Content Creator als Nebenamt.
Ja, tatsächlich.
Kannst du noch mal was zu Yeet sagen, weil wir jetzt so auf das Yeet-Content-Netzwerk kommen? Was ist das für dich persönlich?
Ah, für mich persönlich ist es ganz viel Freiheit in der Arbeit, die ich erlebt habe. Wir haben ein Startup gegründet in einem sehr hierarchischen Verein. Das ist das Interessante. Das haben wir natürlich zuerst nicht gemerkt. Das hat sich auch nicht so angefühlt. Aber nach irgendwie ganz kurzer Zeit, wenn man so einen Auftrag bekommt, unterstützen Sie große Influencer in den sozialen Medien, die über ihren christlichen Glauben sprechen. Ja. Das war im Grunde der Auftrag.
Ja.
Und dann sollten wir so viele wie möglich, so vielfältig wie möglich. So, und dann denkst du erstmal, okay, das ist der Auftrag und ich bin, glaube ich, sehr zuverlässig in Dingen, die man mir gibt und dann gibt man mir so einen Titel und dann arbeite ich mich daran ab und dann habe ich gemerkt oder wir alle haben dann auch gemerkt, wir sind ja zu fünft, krass, das ist so groß und das da ist so viel Gestaltungsspielraum und am Anfang war das so, dass manche meiner Kollegen immer gesagt haben, wir können es nicht einfach so machen, wir müssen jetzt fragen. Und dann habe ich gesagt, wen sollen wir denn fragen? Wer kann das denn? Wer hat das denn vor uns gemacht? Keiner.
Da gibt es keinen Bauplan.
Nee, gibt's überhaupt keine Blaupause, weil das alles, was es auch sonst gab, gibt's ja selten, ne? Also es gibt so Vorbilder und du kannst gucken und dann machen welche das ungefähr so und dann passt das aber wieder für dich nicht hundertprozentig. Das heißt, wir mussten sehr stark unseren eigenen Weg gehen.
Ja, ich finde es auch interessant, weißt du, wenn der Auftrag ist, finde große Creator, die über ihren Glauben sprechen und bring die zusammen, hat das eine andere, ich würde sagen, Dynamik, wie jetzt in einem Konzern, als wenn die Mitarbeitenden noch gar nicht sprechen, wo das Enablement und du wirst sprechfähig und du kommst in den öffentlichen Raum viel größeres Thema ist, wo der erste Beitrag noch gar nicht geschrieben ist. Ja, also ich finde diese Art von Zusammenbringen von einer Vielfalt, ich glaube, ich nehme jetzt mal die Telekom Botschafter, ist ja auch eine Community, die schon relativ stark gewachsen ist seit 2015. Da kommt die Vielfalt halt auch dadurch zustande, dass die Menschen anfangen zu sprechen und merken oder sichtbar werden. Und damit dann fängt es an zu knirschen, weil eben nicht alles on brand ist, weil nicht alles allen gefällt, die da auch mit in der Community mit drin sind. Also von daher ist es ein total spannendes Thema, weil du ja schon zum Teil gewachsene Creator hast, die ein eigenes Verständnis von dem haben, wie sie ihren Glauben öffentlich leben und dann quasi, also es würde mich schon interessieren, wenn du quasi, gibt's eigentlich so einen typischen Creator? Also gibt's jemand, wo du sagst, was diejenigen, die, vielleicht sagst du mal, wie viel im Netzwerk sind erstmal, einen Schritt zurück und dann erklärst du quasi, was die vielleicht vereint.
Also 45 Creator haben wir mittlerweile und wir haben noch 6 Partnernetzwerke. Also es gibt so ein paar Netzwerke auch in der Kirchenlandschaft, die irgendwie so ein bisschen thematisch sich zusammengeschlossen haben, wie die Insta-Diakoninnen. Oder wir haben auch ein Netzwerk aus der Schweiz, RefLab heißt es als Partner, die machen nur Podcasts.
Okay.
So, es gibt aber tatsächlich, würde ich sagen, keine typischen Creator. Wir hatten 8 Leute in der Startformation und schon da war es so, dass ich sag jetzt nicht, wer es, vielleicht kommt das aber auch raus, wer es war, aber jemand sagte, hä, die anderen, das sind alles voll die Laien, wir machen professionelle Produktion, was sollen das, so haben wir uns das nicht vorgestellt.
Über die anderen, oder was?
Ja, und das ist natürlich, da merkst du schon, also es gibt auf ganz vielen Ebenen so bestimmte Erwartungen, Konflikte. Meistens geht man ja davon aus, würde ich mal behaupten, so wie man es selbst macht, ist es meistens richtig. Ne?
Ja, klar.
Das gilt wahrscheinlich für die meisten von uns. Und das ist ja auch richtig so. Wir sollen ja auch selbstbewusst sein in dem, was wir tun. Und der nächste Schritt wäre dann halt zu erkennen, dass andere Menschen aus anderen Perspektiven kommen. Und das ist ja bei dieser Arbeit, die wir da machen in den sozialen Medien, wo es unterschiedliche Zielgruppen gibt, da ist die Geschmacksfrage, kannst du ja ganz schnell aushebeln, wenn du sagst, das ist auch so ein, das ist ja fast wie so ein Bullshit-Bingo-Satz, dann bist du halt nicht die Zielgruppe einerseits. Ne?
Ja.
Also die Leute waren schon sehr unterschiedlich. Eine hat tatsächlich schon, das ist Theresa Brückner, eine Pfarrstelle gehabt, die war die erste Digitalpfarrerin.
Okay.
Also die hat eine 100%-Stelle als Pfarrerin im digitalen Raum bekommen. Was aber trotzdem heißt, dass sie Beerdigung und Trauung und Taufen, alles macht sie trotzdem analog, ja, aber sie ist im Real Life.
Kasualien,
genau, macht sie natürlich trotzdem und ist eingebunden und ist auch in ihrer Synode jetzt und so. Aber die hatte diese Stelle 2019 bekommen. Die war bei uns im Netzwerk. Dann Anders Arm. Das sind 2 Pfarrerinnen.
Okay.
Die sind auf YouTube und die wurden professionell produziert vom Evangelischen Kirchenfunk in Niedersachsen. Die sind zu uns gekommen. Die haben auch mittlerweile über, also 30.000 Follower und die zeigen ihr ganzes Leben. Das ist wahnsinnig toll. Also die haben in der Zeit jetzt 2 Kinder bekommen. Dann hat Steffi.
Was, die Idee von Anders Arm heißt, wir sind jetzt nicht wohlhabend im Sinne von finanziell oder was steht?
Nee, das heißt, dass wir, das sind 2 Pfarrerinnen, die auf dem Dorf in der Gemeinde Pfarrerin waren und zusammen leben. Und ich meine, homosexuelle Pfarrerinnen oder Pfarrer gibt's natürlich schon lange, aber trotzdem ist es jetzt nicht so gewohnt, es zu zeigen. Und ich glaube, nicht alle Menschen, die homosexuell sind, fühlen sich gleich willkommen in der Kirche, zumindest nicht aller Orten. Das ist auf jeden Fall.
Nicht in allen Denominationen.
Nicht in allen Denominationen, genau. Da muss man schon sehr genau gucken. Und das Thema der Segnung in den Gemeinden, das hat sich lange hingezogen, bis jetzt eigentlich in der evangelischen Kirchenlandschaft das auch durchgehend in Ordnung ist. Dass, aber trotzdem haben die Pfarrerinnen und Pfarrer ja immer noch die Wahl, ob sie jemand segnen oder nicht.
Weil es ihre persönliche Entscheidung ist?
Weil es eine persönliche Entscheidung ist, auch selbst wenn die Kirche das vorgibt. Aber die Kirchen haben sich weitgehend. Und deswegen zeigen die beiden, dass es normal ist, als 2 Frauen zusammenzuleben. Und dann, aber sie machen so verrückte Sachen. Am Anfang ist dann die eine mit dem Spermiencontainer durch die Gegend gereist, weil sie ja versucht haben, schwanger zu werden. Du kriegst wirklich alles erzählt. Also es ist eine richtig gute Soap-Opera und die sind auch sehr lustig. Das letzte Jahr zum Beispiel hat Steffi dann versucht abzunehmen. Hat sie auch geschafft, aber richtig viel, weil Steffi war sehr korpulent.
Ja.
Und das zeigt sie auch. Also die zeigen wahnsinnig viel, aber aber haben auch Themen und haben auch Gäste. Also haben so zwei Formate, ihren Vlog und dann haben sie eben noch ihre Gespräche an der Bar. Also das ist ein sehr schönes Format. Dann haben wir auch so jemanden wie Jörg Niesner, den du ja kennengelernt hast.
Ne? Ja.
Schon, den kennst du. Der ist auch mal katholisch gewesen. Ich weiß nicht, ob...
Nee, wusste ich nicht.
Wusstest du nicht? Ach so, siehst du es wie bei dir, das verbindet euch vielleicht.
Sehr gut.
Der ist Pfarrer auf dem Land in Hessen, in Laubach. Der ist 40 Jahre alt und der hatte die ganze Zeit, der hat jetzt endlich, also er hatte eine 100% Fahrstelle, hat jetzt 50% bekommen für seine Social-Media-Sachen und macht jetzt auch, ist wesentlich aktiver.
Also, genau. Den Jörg, Shoutout hier, habe ich auch in der Corona-Zeit kennengelernt, also so ein Roundtable hatten. Digital in irgendeinem der Tools, die da aus dem Boden gesprießt sind. Und das, was mir wirklich im Kopf geblieben ist, sagte er, hat eine Heimatgemeinde und er sieht quasi seine Instagram-Followerschaft und die Fragen, die da gestellt werden, als zweite Gemeinde. Das heißt, die Doppelbelastung war da. Und das ist ja das, was passiert, wenn man anfängt, in eine neue Domäne zu gehen, kommen da Belastungen, aber auch schöne Dinge, die man sich vorher gar nicht vorstellen könnte, dass er quasi diesen Austausch mit denjenigen, die ihm auf Insta gefolgt haben, dass er so intensiv war, dass er gesagt hat, eigentlich sind es zwei Jobs, die ich hier mache. Von daher finde ich es cool, dass er jetzt auch die Möglichkeit hat, das nicht nur im Ehrenamt zu tun, sondern auch als Teil seiner Arbeit.
Ja, total. Also er macht das, glaube ich, seit 2018 richtig intensiv, hat auch sich einige Follower da aufgebaut. Und daran siehst du auch, was du sagst mit der, also Seelsorge ist ein großes Gebiet.
Stimmt.
Also für viele Corporate Influencers natürlich oder auch für das Unternehmen ist interessant, dass Menschen ja über ihre Arbeit erzählen, mit eigener Motivation und dafür das Image dieser Firma dann auch prägen und in dem Fall der Kirche. Der andere Bereich ist, dass für Kirche ja Seelsorge eine ganz große Rolle spielt und die Leute, und das ist was du nicht so siehst, das ist so ein bisschen unsichtbare Arbeit, Community Management auch, ne? Wer Vivian Pein kennt, ich habe die jetzt schon mehrfach gehört, wir haben sie auch als Referentin gehabt, sie ist so toll. Community Management ist mindestens die Hälfte dessen, was wir auf Social Media tun.
Ja.
Das würde ich auch so sagen. Und das gilt für die Leute, die im Glaubensbereich arbeiten oder als Social Media Managerin, Winfried zeigt es, Handbuch.
Ich zeige es, Vivians Buch gerade in die. Ja, ich finde es interessant, weil das ist ja das, also Community Management ist die eine Sache, quasi Kommentierung und den Rahmen geben für bestimmte Communities. Der andere Punkt, was passiert eigentlich in den Direktnachrichten, da hat Jörg auch berichtet, die Seelsorge passiert natürlich nicht im öffentlichen Raum oder sehr selten im öffentlichen Raum, sondern sehr stark in den Direktnachrichten, in dem, was dann Nachfragen gibt zu bestimmten Postings, die Menschen ansprechen. Von daher, das ist auch Community Management da, im direkten 1:1 Gespräch ansprechbar zu sein, was natürlich auch eine hohe Belastung insgesamt ist.
Hashtag ansprechbar. Der hat sich am Anfang der Corona-Zeit entwickelt, weil ein paar Personen gesagt haben, wir zeigen uns hier, damit Menschen, die Nöte haben, uns auch ansprechen können, tatsächlich.
Sehr cool.
Hat ein anderer Influencer von uns initiiert, der Nico Ballmann, der heißt Einspunk. Und Jörg heißt, was ist der Mensch auf Instagram, wer sich den mal anschauen möchte.
Genau, also was wir machen, das machen wir als Nacharbeit. Wir verlinken alle diejenigen, die du jetzt genannt hast, in den Shownotes, damit man da locker zu Insta und wo sie auch immer sind, springen kann. Also das machen wir als Service hier im Podcast.
Also hast du noch jemanden? Ihr könnt auch, wenn ihr es euch einfach machen wollt, einmal die yeet.de-Seite verlinken. Da sind sie nämlich alle in der Übersicht vorne drauf.
Das stimmt. Hast du noch jemanden, den du teilen möchtest oder quasi dessen Angang du teilen möchtest auf dem Thema, wie Glauben sichtbar machen auf Social Media?
Ach, das ist so schwierig auszuwählen. Ich finde sie alle toll. Ne? Wer speziell ist und auch sehr prominent mittlerweile ist Sarah Wetscherer, et Moyomi, weil sie Antirassismusarbeit in der Kirche macht.
Okay.
Also sie macht auch Bildungsarbeit für die Vereinte Evangelische Mission in Wuppertal. Da ist sie Referentin und die ist sehr spannend. Sie hat ein Buch geschrieben, Wie ist Jesus weiß geworden?
Oh.
Und das, genau, das gefällt auch nicht jedem. Aber das Spannende ist ja, dass die, auch wenn das dann so einen Konflikt hervorruft, ich habe schon das Gefühl, die evangelische Kirche, so demokratisch wie sie organisiert ist, lässt diese Spannung, auch wenn es manchmal nicht so wirken mag, sie lässt sie doch zu. Also sie ist eigentlich ein ganz interessantes Kaleidoskop auch dieser Gesellschaft. Ich meine, Diakonie und Kirche, wir hatten das ja schon mal, das zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland, da sind ja auch alle Menschen vertreten, auch wenn es trotzdem noch eine sehr weiße Institution ist, aber wahrscheinlich da, wo Menschen auch arbeiten, in Altersheimen, Krankenhäusern, Kindergärten und so, da wird es auch anders aussehen als jetzt in der Kirchenleitung.
Ja, danke. Wir sind quasi im Corporate Influencer Podcast, als du das so erzählt hast, kam mir natürlich dadurch in Großorganisationen hat man dieses Bild von, was ist das Corporate Image? Für was stehen wir hier als Organisation? Ja. Und jetzt in dem Content-Netzwerk kamen die ja alle, ich sage jetzt mal von unten, aus ihrer, also bottom-up, aus ihrer eigenen Glaubensperspektive. Hat sich aus deiner Sicht so etwas entwickelt, was für Yeet steht? Also gibt es, ich finde es immer so spannend, wenn das wirklich sehr starke Persönlichkeiten, die bringen sich persönlich ein, sie bringen Themen in die Öffentlichkeit, die auch sehr persönlich sind. Da stelle ich mir jetzt die Frage, muss es sowas geben? Oder sagst du, die Vielfalt zeigt sich in den einzelnen Persönlichkeiten, ich muss jetzt nicht noch ein Yeet-Dach bauen?
Also es ist hilfreich, weil die Leute sich dann gesehen fühlen und nicht so vereinzelt. Also es ist tatsächlich eine Unterstützung. Ich weiß gar nicht, ob es ein Dach ist oder mehr wie ein Trampolin. So mehr auf einem Spielplatz. Vielleicht passt das ein bisschen besser. Also Yeet, wir haben den Namen ausgesucht, weil er bedeutet, ist so eine Mischung zwischen Yes und Yeah. Es war im Jugendwort des Jahres, weiß ich nicht, ist ein bisschen peinlich, aber wir fanden, das ist schön, weil wir haben gleich sehr viele Späße damit gemacht. Das Urban Dictionary steht, ein Basketballer macht ein Dunking und dann freut er sich so sehr, dass er versenkt hat und rollt Yeet, Yeah, Yes. Ne? Das ist sozusagen ein Schmettern und das ist ein Ausruf der Freude und du freust sehr dich cool. mit richtig viel Nachdruck darüber, dass dir etwas gelungen ist. Also haben wir gesagt, dass wir wählen diesen Namen, weil der für uns unser neues Amen ist. Also weil der so viel Lebensfreude beinhaltet. Das ist ja ein Geräusch eigentlich. Ist ja eigentlich kein Wort. Das ist ein Geräusch, ne? Yeet. Ja. So. Und das mochten wir daran. Und das vereint, glaube ich, auch unsere Leute, dass sie das ja, die machen das ehrenamtlich. Die meisten, manche haben jetzt mittlerweile auch Stellen und sind froh darüber. Aber auf Social Media sich zu zeigen und da über sich zu Sachen, Fotos zu teilen, Persönliches zu teilen, das ist ja total die Herausforderung. Das musst du wollen. Das musst du wirklich wollen. Und deswegen, die Leute machen das mit ganz viel innerer Begeisterung, tun sie das, weil sie darin einen Mehrwert sehen. Und deswegen vereint sie das schon, dass sie diese Liebe für das, was sie tun und für die Menschen, denen sie dabei begegnen, die teilen sie alle.
Ja, sehr cool. Was ich da als Analogie habe zu dem Thema zur Community denke, wie wir im die neue Macht der Corporate Influencer Community Programme beziehungsweise aufbauen wollen, ist dieses, hey, nicht alleine zu sein heißt ja auch, in einem geschützten Kreis Feedback bekommen zu können, wenn man sich zum Beispiel unsicher ist, wenn man irgendwie rausgehen will mit dem Thema, das zu schaffen, nicht dieser Einzelkämpfer zu sein, der teilweise sehr stark im Gegenwind steht. Das ist, glaube ich, ein Wert, der nicht zu unterschätzen ist, in der Zeit, wo manchmal Gegenwind kommt, wo man sich dann vielleicht auch im Yeet-Netzwerk unterstützen kann.
Ja, sehr. Und das gilt auf verschiedenen Ebenen. Also es gilt natürlich auch für deren Arbeit vor Ort. Also die haben ja alle Jobs, wo sie mit Menschen vor Ort auch arbeiten. Mhm. Und dann kann es sein, dass von unten, also wir sind auch sowas als Team, sind wir sowas auch wie Seelsorgende
für die Creator.
Manchmal, also wir werden schon angesprochen, wenn es Herausforderungen gibt, dann werden wir schon um Hilfe, manchmal ist es schon häufiger passiert, gebeten. Und manchmal ist das auch nur wirklich, dass wir sagen, oh krass, wir verstehen dich. Ja. Das reicht manchmal auch schon, ne? Das ist ja Seelsorge, zuhören einfach und sagen, okay, ne, ich bin bei dir jetzt in dieser ein bisschen schwierigeren Zeit. Und die Leute kriegen sowohl von Vorgesetzten manchmal, also die nicht verstehen, was Social Media ist. Das hatten wir ja selbst im Haus sogar, dass nicht alle verstanden haben, was wir machen. Weil wir sollten ja eine Redaktion sein, die journalistische Produkte macht.
Mit Freigabe und so, ne?
Ja, und auf einmal, genau. Und dann haben wir gesagt, hallo, nein, wir sind nicht verantwortlich für deren Produkte und wir werden denen nichts vorschreiben. Auf gar keinen Fall. Und schon das haben manche erstmal nicht verstanden. Also es hat jetzt langsam, habe ich das Gefühl, nach 5 Jahren, okay, jetzt sickert das so durch. Also wie oft wir immer sagen, wir sind ein Netzwerk. Das musst du wirklich so sehr betonen. Ne? Also man muss es oft wirklich sagen, wir sind keine Redaktion rein in dem Sinne. Ja. Manche verwechseln uns auch dann in dem redaktionellen Bereich, weil wir haben auch einen Yeet-Podcast, also einen Podcast, wo wir über Social Media sprechen und über Ethik in sozialen Medien und so. Und wir haben Newsletter und wir haben auch, diese Website, da passiert nichts, aber ein Instagram-Account. Und manche denken auch, das wäre Yeet. Das hat dann ordentlich eine Kollegin, wir haben das vorgestellt, jetzt auf der Klausur, wirklich vor einem Monat. Und dann hat die gesagt, ach krass, ich dachte, ihr seid diese Produkte, ihr seid ja ein Netzwerk. Ja, wir heißen Yeet-Netzwerk, ne? Du denkst, das hast du im Namen, aber es ist gar nicht so gewohnt, was wir da tun, diese Arbeit.
Naja, ja, und auch, ich erinnere mich an einen VWL-Prof an der TU München, der gesagt hat, irgendwas muss die muss Kirche richtig gemacht haben, weil sie über 1000 Jahre besteht. Und sie hat auch bestanden dadurch, dass auch Hierarchie da war, die Klarheit gegeben hat, die Direktion gegeben hat. Und ich glaube, man tut sich extrem schwer, wenn man sozialisiert ist in so einem System, das zu sehen, dass es auch anders gehen kann und dass es auch gut ist. Ja, also ich merke es bei Großorganisationen, dass dieses Command and Control und dieses etwas unter Kontrolle haben wollen. Ja, es geht nichts viral, was so stark unter Kontrolle ist, dass 20 Leute drauf geguckt haben, bevor das gepostet ist. Ja, also quasi und man ist auch zu langsam, wenn man Prozesse einziehen möchte. Das ist einer der, glaube 7 Punkte, die wir haben zum Scheitern, ist das Thema mehrstufige Freigabeprozesse. Wir kommen wir sind sozialisiert, wo wir denken, je mehr Leute drüber gucken, je sicherer ist das, je mehr markenkonform oder organisationskonform ist das. Aber dass sich da draußen was geändert hat, ist schwer, glaube ich, ins eigene Handeln immer umzusetzen. Schwere Punkte. Ich wollte mit dir über das Thema Community austreten. Wir wissen beim Community Management, das ist quasi, wie kommt man rein, da gibt es eine Begrüßung, dann wird man Teil der Gruppe. Gibt es auch Austritte oder wie handelt ihr das?
Also bisher hatten wir gerade einen Austritt tatsächlich. Ja, wir haben ihn gehen lassen. Also er ist weitergezogen, hat jetzt angefangen zu studieren und dann hat er gesagt, irgendwie schafft er das auch mit dem Podcast nicht mehr und er glaubt, es passt gerade nicht. Ja. Also es war ein Pfarrerssohn. Ich glaube, der wurde so ein bisschen auch von seinen Eltern gesagt, guck mal, ein Kirchennetzwerk, mach doch deinen Podcast da. Und er hat es auch gemacht und er war auch dabei und dann hat er dann irgendwann gesagt, ich gehe jetzt studieren und irgendwie passt es nicht so richtig. Und dann haben wir gesagt, alles klar, okay, viel Glück. Also es ist jetzt kein großes Thema. Es gibt gab auch kein großes Offboarding. Es gab ein Gespräch, ne? Also ich habe mit ihm auch in dem Fall telefoniert und dann war es okay. Ein anderer hatte das Gefühl, er sei rausgewachsen. Also, dass er der nächsten Generation jetzt das Ruder übergeben möchte. Und das ist, glaube ich, aber hat was damit zu tun, wie die Strukturen noch sind bei dem Thema Corporate Influencer in der evangelischen Kirche. Ja. Also, weil es gab ja dafür keinen Namen und es gab keine Strukturen bisher. Also, Leute machen halt was auf Social Media. Ja. Mittlerweile haben die Kirchen und die Öffentlichkeitsarbeiten der Landeskirchen aber schon kapiert, das ist ein größeres und wichtigeres Thema. Ja. Und die Kirche hat bisher keine Marketingabteilung. Also die ganzen Landeskirchen nicht, sondern die haben eine Öffentlichkeitsarbeit und mehr meistens so, dass sie, die haben eine interne Kommunikation, die haben eine externe Kommunikation, die Pressemitteilungen verschickt, die sie auf großen Veranstaltungen, wie zum Beispiel hier in Hessen, ist es dann der Hessentag, dann sind die da präsent, ne? Ja. Oder die Landesgartenschauen, da gehen die dann jeweils hin und Kirche organisiert dann da was. Ja. Aber es reicht nicht mehr. Also durch das große Gebiet der digitalen Kommunikation, da sind so viele Menschen alltäglich so viele Stunden, dass es mittlerweile dazugehört. Und das funktioniert dann ja doch anders. Also da funktioniert es. Und diese Plätze zu bespielen, da ist die Kirche jetzt, denke ich, dran. Also das wäre jetzt schon die nächste Frage vielleicht, wie es in Zukunft weitergeht. Ne?
Ja, ich will nur eine Sache mit reinbringen. Ich finde, dieses Thema Corporate Influencer kann auch aus meiner Sicht eine strategische Antwort auf den vielgestellten Ruf nach Vielfalt sein. Und zwar muss der dann halt anders orchestriert werden, weil Vielfalt kann man nicht durch einen Trichter schieben und sagen, heute ist Vielfalttag, morgen machen wir was anderes. das funktioniert nicht. Ja, und dann muss sich Vielfalt auch anders ausdifferenzieren. Mich würde noch interessieren, du hast 45 Creator jetzt genannt oder du hast gesagt 45 im Netzwerk. Wie gestaltet ihr den Austausch unter den Creatern?
Also in der Corona-Zeit haben wir jeden Monat ein Meet and Greet gehabt. Wir haben Gathertown benutzt oder am Anfang Zoom auch. Aber wir haben verschiedene Plattformen ausbenutzt. Also wir haben uns digital getroffen. Ja. Dann und genauso zusammen ein Bier getrunken oder einen Tee oder was halt gerade dran war, ne? So, und das war dann so ein lockerer Austausch. Dann hatten wir Fortbildungsrunden organisiert. Also wir haben dann alle 3 Monate eine Fortbildung angeboten, wo die Leute dazukommen konnten, auch online, aber auch dann vor Ort. Also weil wir gedacht haben, wir sind ja alles Journalistinnen im Team. Ja. Das ist doch noch unser Auftrag.
Dass ihr was geben könnt.
Ja, nicht wir selbst, aber wir haben auch Referenten eingeladen. Also wir haben dann geguckt, was könnten die anderen denn gebrauchen? Storytelling meinetwegen jetzt, ne? Oder Videoschnitt oder was weiß ich. Da haben auch Leute Kurse bekommen. Also wir haben ja doch am Anfang, deswegen, ich habe vorhin gesagt, wir standen ja so zwischen den Stühlen. Leute machen Social Media, aber wir als Journalisten haben diesen professionellen Anspruch. Ja. Deswegen haben wir übrigens auch erstmal Leute aufgenommen, wo wir sagen, die beherrschen grundsätzlich deutsche Rechtschreibung ganz gut und es gibt auch keine Bild- und Textscheren, sondern das passt irgendwie zusammen, Bild und Text. Ne? Das war schon auch so ein, wir haben 13 Kriterien entwickelt, anhand deren wir die Leute auch ausgewählt haben, weil wir die doch auch sehr intensiv betreuen, ne? Wie du jetzt hörst. Ja, wir, ja. So, und so haben wir die zusammen gemacht. Und einmal im Jahr machen wir ein großes Netzwerktreffen. Das war natürlich in der Corona-Zeit. Im allerersten Jahr, das erste Mal, konnten wir unser Tagungshaus, wie alle, die irgendwas geplant hatten, absagen.
Ne? Ja, klar.
Wollten eigentlich ins Augustinerkloster in Erfurt, aber das ist dann, hat dann nie stattgefunden. Mhm. Und dann haben wir im Jahr darauf, gab es den Ökumenischen Kirchentag, der ja auch ausgefallen ist in Frankfurt. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir kriegen die nach Frankfurt, wenn wir, wir haben 24 Stunden Livestream gemacht. Also wir haben ein Programm mit denen gemacht.
Sehr gut.
Wirklich 24 Stunden gesendet bei uns oben und dann auch mit alle, erstmal mit Masken, aber dann auch alle getestet und dann nacheinander rausgelassen. Aber so konnten wir uns wenigstens mal sehen.
Ja,
und
ich glaube, das ist wichtig, oder? Und ab
2022 ging es dann mit jährlichen Treffen. Jetzt haben wir es verregelmäßigt. Und das ist super, weil das ist das Allerwichtigste. Ich habe es jetzt, du hattest mir dein schönes Buch mit den Challenges für Corporate Influencer ja auch gegeben. Und es ist so schön, dass du, ich so denke, ah ja, cool, wir hätten, vieles davon hätten wir auch so, haben wir genauso gemacht.
Ja, das hört sich gut an. Jetzt wird immer nach Zahlen gefragt, Impressions. Kannst du da was teilen, wie viel, was ihr im Netzwerk für Reichweiten erzielt im Jahr?
Also die interessante Reichweite, man kann natürlich alle Follower zusammenzählen, aber wer sich auskennt, weiß, macht jetzt nicht so viel Sinn. Ne? Interaktionen wären interessant, aber da kommen wir auf Instagram natürlich nicht ran. Wir kommen natürlich an die Watchtime auf YouTube so. Ja. Und sowas. Und wir haben recht, wir haben ganz gute Engagement-Raten. Also zwischen 6-8% liegen die. Und wer auch weiß, was? Bei größeren. Ja, das heißt, es passiert viel mit Kommentaren und auch mit Direktnachrichten und mit Merken und halt sowas. Das ist ganz gut bei uns. Und was vielleicht interessant ist, ich nenne das zumindest, wir müssen für unseren Aufsichtsrat, wir haben im Gemeinschaftswerk der Evangelisch-Publizistik einen Aufsichtsrat. Und da sollen wir immer Zahlen liefern. Das mit den Followern machen wir auch. Ist halt so. Und das andere, genau. Und das andere ist die Medienreichweite. Also in säkularen Medien, in Print und in Radio und online und im Fernsehen, wie viel die Leute auftauchen. Und tatsächlich, wir haben gedacht, im Corona-Jahr war das ja interessant. Kirche war nicht mehr systemrelevant. Ja. Und dann haben die Medien geguckt und ziemlich viel, was macht eigentlich die Kirche überhaupt? Mhm. Und dann sind sehr viele von unseren Leuten, weil sie ja schon online waren, anders als andere, in den Medien gelandet. Mhm. Und dann sind natürlich diese Leute, die sich in den sozialen Medien zeigen und dann auch so extrovertiert sind, noch mal lustiger und spezieller als andere vielleicht. Ne? Und das heißt, die wurden dann auch umgereicht. Und damals hatten wir, glaube ich, eine Medienreichweite von 45 Millionen. Nun ist das Netzwerk ja auch gewachsen. Mittlerweile liegt sie bei 75 Millionen. Okay. Also es ist wirklich beeindruckend. Und wir dachten ja, das hört irgendwann auf. Aber es hat, mal gucken, wie die Zahlen dieses Jahr sind. Die haben wir noch nicht. Aber 2023 waren sie, die sind einfach höher geworden. Und die Leute sind in allen Magazinen und Fernsehsendungen, die du dir so vorstellen kannst. Das ist wirklich beeindruckend.
Das freut mich. Und es zeigt, wir vertrauen auf den Metriken, die wir kennen. Ich bin ja auch, komme ja aus der Kommunikationswissenschaft und die neuen Metriken, also ich finde es interessant, dass quasi die Medienreichweite eine der Sachen ist, weil man sie kennt und man weiß, was ein 1000er Kontaktpreis ist und. Und ich finde die, ich habe auch Data Analytics mich mitverantwortet bei der Telekom und im Kraftwerk Kommunikation. Ich finde es so interessant, dass wir uns schwer tun, neue vergleichbare KPIs, Metriken aufzumachen in Social Media, weil wir immer wieder merken, dass die quasi obsolet sind. Aber andere Metriken in klassischen Media haben sich durchgesetzt, weil man sie vergleichen konnte über Jahre. Social Media entwickelt sich so schnell, dass man am Anfang Follower gezählt hat und gemerkt hat, es bringt gar nichts. Früher hat man sogar Geld gezahlt, um damit man folgt auf von Facebook, weiß ich noch, eine Aktion vom Wettbewerber. Also ganz, ganz krude Sachen. Aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass sich sowas stark etabliert hat wie bei Media. Ja, also bei klassischen Medien, wo du quasi über die Reichweiten gehst und weißt, hat jemand die Tagesschau, vor der Tagesschau hat das geschaut oder nicht und wie stark ist da der Werbedruck. Also das ist noch ein Weg, den, glaube ich, auch Social Media gehen muss, um noch erwachsener zu werden. Klar gibt's einige Metriken, die härter sind als das, was wir gerade besprochen haben, aber das finde ich auch interessant. Auch da geht's darum, erwachsener zu werden als das, was bisher passiert ist.
Ja, cool. Und die Reichweiten sind ja auch nicht so verlässlich. Das ändert sich ja auch. Also darauf hat ja jetzt auch Meta auf jeden Fall umgestellt. Oder ich meine, bei X oder so ist es, ich meine, dass Donald Trump oder dann Elon Musk diese Wahnsinnsreichweiten haben. Das ist ja auch, weil der Algorithmus sie belohnt, weil Elon Musk gehört das Ding zum Beispiel. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, ne? Ja. Aber es zeigt ja auch, manche Leute werden eben mehr ausgespielt als andere.
Ja.
Also ein Bundesminister mit einem grauen Haken wird auch mehr ausgespielt, weil er dann, oder wenn du auch einen blauen Haken hast, ne? Keine Ahnung, dieses, so, und deswegen, was ist denn daran ehrlich und was ist das Ziel? Und tatsächlich, das ist auch noch immer noch ein bisschen Rätsel für uns, wir schreiben auch dann so ein bisschen softere Sachen rein, also
Was ist wirksam?
Was ist wirksam, genau. Und deswegen ist für uns zum Beispiel auch Kommentare screenshotten, wenn jemand sagt, oh, so wie du deinen Glauben lebst, das finde ich so schön und deswegen bin ich auch noch nicht ausgetreten. So, krass. Dann denken wir, oder auch Dankeschön für deine Gedanken, ne, das tut so gut, das so zu lesen. Also solche Sachen, wenn Menschen sagen, das hat mich persönlich weitergebracht, das ist für uns noch viel interessanter, also für uns an sich. Und es rührt uns auch viel mehr, als zu sagen, oh, guck mal, jetzt hat die 28.000 Follower so.
Ja.
Und eine tolle Reichweite. Und auch wir freuen uns natürlich. Unsere ersten Reels sind jetzt beim Yeet Instagram-Account viral gegangen. Ne? Wir sind jetzt irgendwie bei 2,8 Millionen. Wir sind natürlich stolz.
Ja.
Und andererseits weißt du aber auch, also wir haben auch echt Follower dazugelegt, aber wie nachhaltig ist das denn? Und wie viele von den Leuten, deswegen auch diese Engagement-Rate, wie viele von denen sind denn stille Follower? Also ich folge ja auch wahnsinnig vielen Leuten, aber ich nehme das ja nicht alles wahr.
Ja.
Und darauf kommt es ja letztlich an. Hast du was davon? Hast du einen Mehrwert auch für dein Leben? Also lässt du dich davon wirklich beeinflussen im Sinne dieses Influencer-Wortes auch, ne?
Ja. So. Ja, spannend. Super spannend. Willst du noch, also ich finde es erstmal cool, dass du das hier so teilst. Und deine Passion für das Thema so teilst. Und ich finde es eine wunderbare Geschichte zu sagen, wir sind mit einem Auftrag losgelaufen, jetzt mit 5 Menschen im Kernteam, die am Anfang gar nicht wussten, in welche Richtung geht's eigentlich und erst ihren Weg finden mussten. Jetzt habt ihr den gefunden. Was sind denn noch so Aufgaben vom Kernteam, die du teilen möchtest, wo du sagst, das ist eigentlich wichtig, wenn man so ein Netzwerk mit aufbauen möchte, wenn das jemand anders vielleicht machen möchte?
Niemals zu denken, dass du fertig bist und jetzt Alltag hast. Also das ist wirklich, es gibt keinen Alltag und es gibt kein Jahr, das sich gleicht. Jedes Jahr war bisher anders, das wir gemacht haben.
Ja.
Tatsächlich. Und ich glaube, jetzt wächst es auch, weil wir sind mit den 5 Leuten, haben wir, glaube ich, 3,3 Stellen oder sowas, wenn du es zusammenrechnest. Also gar nicht so viel.
Okay.
Und wir sind mit 45 Leuten, die wir so intensiv betreuen, so ein bisschen an so einer Schallmauer angelangt.
Ja.
Und fragen uns jetzt, wie geht es weiter? Weil es gibt jetzt auch mehr interessante Menschen da draußen. Aber welche Form der Unterstützung ist richtig? Und wir haben jetzt tatsächlich, also habe ich jetzt inspiriert durch die Corporate Influencer Veranstaltung auch in Köln und dass ich euch kennengelernt habe, ne, den Klaus und dich, habe ich gedacht, oder haben wir jetzt gedacht, es wäre interessant, das noch größer zu denken in der Kirche. Und wir haben jetzt aus den Landeskirchen für nächstes Jahr im Januar Leute eingeladen, die auch Influencer unterstützen möchten, weil die ersten Landeskirchen fangen tatsächlich an, ja, Stellenanteile zu vergeben jetzt. Sind wirklich noch nicht so viele, aber ein paar haben angefangen. Ein paar andere haben zum Beispiel das Modell, sie geben Studenten so ein bisschen Geld, die dann damit auch, ne, dann auf Social Media was über ihr Theologiestudium erzählen. Am Anfang fing das an, die haben auch kein Geld bekommen, aber dann vielleicht irgendwelche Treffen. Ja. Also es gibt mehr Landeskirchen, die gerne auch Social Media machen möchten. Und das war zum Beispiel auch von Tag 1 an mein Auftrag. Also wir galten ja als Yeet-Team von Tag 1 an als Social Media Experten. Ne? Das hat mich erstmal wahnsinnig fertig gemacht, weil ich bin eigentlich Journalistin und ich habe für online geschrieben und ich habe auch mal was gepostet, aber ich bei weitem, ne, kam ich mir vor wie eine Betrügerin. Dann habe ich auf einmal Workshops sollte ich machen. So, mittlerweile kenne ich mich ein bisschen aus. Ja, auch ein Gebiet, das ist ja auch das Interessante, ist ja auch ein Gebiet, was sich weiterentwickelt und wo du dich weiterentwickeln kannst und reinschaffen kannst.
Ja.
So, und deswegen, der nächste Schritt, den wir gehen wollen und der bisher noch ein Knoten in meinem Kopf ist, wie das Ganze auf mehr Ebenen gestaltet werden kann. Weil wir haben jetzt unser Yeet-Netzwerk und dann haben wir aber eben 20 Landeskirchen, die aber bitteschön auch ihre Leute unterstützen sollen. Weil wir können natürlich mit 3,3 Stellen nicht ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz unterstützen alleine.
Genau, also wird ja quasi als Yeet-Kernteam Unterstützer von anderen Netzwerken. Und ich finde es interessant, weil du sprachst am Anfang von Partnernetzwerken. Es ist ja eine Sache zu sagen, ich schreibe die mit auf die Website, aber wie sieht die inhaltliche Zusammenarbeit mit Partnernetzwerken aus? Wo sollte man seine Energie hinlegen, wenn es 3,3 Stellen sind, um was zu unterstützen und funktioniert das dann auch? Also ich finde es interessant, weil wenn du sagst, eigentlich würde man in der klassischen Organisation sagen, wenn dein Auftrag sich vergrößert, nämlich die Unterstützung von anderen Netzwerken, brauchst du mehr FTE. Das ist wahrscheinlich nicht in der Diskussion gerade. Von daher muss man sich schon überlegen, wo legt man die eigenen Chips hin.
Ja. Ja, genau. Spannend. Und das ist noch gar nicht klar. Also wir haben jetzt ein Fortbildungsangebot auch für Leute, die Social Media in Öffentlichkeitsarbeiten machen.
Okay.
Da haben wir gerade den ersten Jahrgang gestartet mit 12 Menschen, die wir jetzt ein Jahr lang begleiten. Das ist so, um dem zu begegnen, dass wir immer individuell gebucht worden sind für die Landeskirchen und für Veranstaltungen. Und das ist super aufwendig. Also Das ist auch aufwendig, weil ich natürlich, ich hasse 0815, wirklich. Also innerlich, das ist so mein, wenn jemand das macht, ich respektiere das total, wenn Leute auch ein Programm haben und sagen, sie machen das nur für mich. Also ich gebe auch Aerobic-Stunden und ich ertrage es nicht, das gleiche Programm zu machen und auch nicht die gleiche Musik zu haben. Es muss immer anders sein. Und so bin ich mit allem, ne? Deswegen mache ich das da auch so. Ich glaube, deswegen, guter Job für mich eigentlich.
Lilith, du hast gesagt, jedes Jahr ist anders, aber jedes Jahr ist Advent. Ist eigentlich so die Adventszeit, jetzt sind wir hier, Ewigkeitssonntag war letzten Sonntag, erster Advent steht jetzt gerade in der Aufnahme voran. Gibt es so etwas für christliche Creator, dass es eine Hochzeit sei, dass da irgendwie mehr Impressions sind oder habt ihr irgendwas geplant?
Also es ist für unsere Leute eine sehr belastende Zeit, weil viele von denen ja in Gemeinden sind und dann sagen die meistens, ich muss ein bisschen auf Social Media zurücktreten, weil die Zeit so intensiv ist, ne? Weil die ja viel mehr Gottesdienste auch zum Beispiel haben.
Ja.
Und für uns ist tatsächlich der Dezember, ruhig ist es irgendwie gar nicht gewesen. Manche machen Adventskalender, wir machen natürlich Weihnachtsreels, aber wir begleiten diese Jahreszeit, so wie das ein Regionalsender auch tun würde. Deswegen, das ist nicht besonders. Ostern ist auch nochmal sehr speziell, ne? Also, das ist auch eine spannende Zeit.
Ja, ich finde es ja interessant, weil du quasi dir auch überlegen könntest, aus einer Corporate-Sicht hast du einen Content-Kalender, da hast bestimmte Tage, die in der Gesellschaft wichtig sind und ich finde, die christlichen Hochfeste sind schon auch Ankerpunkte in der Gesellschaft, auch deshalb, weil da frei ist, weil es da freie Tage gibt, weil sich Familie trifft, weil diese, ich sage mal, Lebensfragen an diesen Hochfesten auch immer wieder hochkommen, weil man ein bisschen mehr Zeit hat, sich über Grundsätzliches Gedanken zu machen.
Ja, definitiv. Also wir haben auch einen Content-Kalender und ich weiß aber nicht, ob alle unsere Leute das haben, das glaube ich nicht, aber wir planen natürlich auch Sachen. Nur wir haben auch festgestellt, dass über die Feiertage gehen gar nicht so viele Leute in Social Media. Also da ist so ein bisschen, deswegen machen wir einfach auch eine Weihnachtspause. Also wir als Yee-Team machen eine Weihnachtspause.
Sehr gut. Lilith, hey, Shoutout an Alex Wunschel, der sagt immer, wir wollen eine gute Gassi-Runde haben. Jetzt sind wir schon deutlich über den 30 Minuten. Ich würde gerne noch eine Frage stellen zum Abschluss. Du hast schon ein bisschen Ausblick gegeben, also im Sinne von, was passiert 2025? Was würdest du dir wünschen fürs Jahr 2025 und Yeet?
Ach, dass die Leute weiterhin so viel Spaß daran haben und Freude und viele schöne Begegnungen, so wie das eigentlich auch war. Also ich bin super dankbar für diesen Job, den ich habe, weil ich so viele tolle Menschen kennenlernen durfte auch und immer noch darf. Und ich finde das sehr inspirierend. Also auf vielen Ebenen ist das eine gute Zeit. Und das wünsche ich den Leuten, dass sie weiter ihre Arbeit mit Freude tun können.
Sehr cool. Ja. Also das kann ich jetzt zurückgeben. Also ich bin inspiriert durch die letzte Dreiviertelstunde mit dir Gespräch und den Themen, die du jetzt hier in den Corporate Influencer Podcast mit reingebracht hast. Erstmal vielen Dank, Lilith, für das Gespräch.
Sehr gerne. Dankeschön für die Einladung.
Also es hat mich richtig gefreut, diese Facette mit reinzubringen. Wenn ihr Fragen habt oder einen Gast oder eine Gästin vorschlagen wollt für den Corporate Influencer Podcast, dann schreibt uns einfach entweder auf den LinkedIn-Profilen oder an info@corporateinfluencerpodcast. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf eine besinnliche Adventszeit. Ich kann kleiner Shoutout Richtung, es wird noch eine weitere Episode geben im Corporate Influencer Podcast. Also bleibt dran, abonniert den auf den gängigen Playern wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast und bleibt uns wohlgesonnen. Danke, Lilith, fürs Gespräch.
Sehr gerne. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de.
Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.
Tschüss.